Ja, guten Morgen. Falls du diese Woche die Hausaufgaben gemacht hast und den Abschnitt aus Lukas 20 ab Vers 27 gelesen hast, muss ich dich enttäuschen. Denn heute lesen wir nicht im Lukas-Evangelium. Heute tanzen wir mal aus der Reihe. Ich hoffe, du bist nicht so sehr enttäuscht. Aber wir lesen heute einen besonderen Abschnitt. Und ich hoffe, dass du dir etwas davon entnehmen kannst. Wir lesen einen Abschnitt heute aus dem Epheserbrief. Und ich will mit euch den Epheserbrief Kapitel 2, Verse 1 bis 10 betrachten. Und ich habe mir die Überschrift ausgesucht: Das Geschenk Gnade. Du bekommst ein Geschenk, das du nicht verdient hast. Wer würde da sich nicht freuen? Und dieser Bibelabschnitt soll mich und dich erinnern, welche Gnade wir von Gott erhalten haben. Ich möchte den Bibeltext aus Epheser 2, Verse 1 bis 10 lesen. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hat noch wir einst all unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Lieben willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Diese 10 Verse zeigen, welches Geschenk Gott uns aus Gnade gibt. Und der Abschnitt zeigt uns deutlich, wie das Evangelium aufgebaut ist. Paulus zeigt uns, wie wir waren, was wir jetzt sind, was in der Zukunft ist und was wir tun sollen. Um das Geschenk der Gnade aber zu verstehen, müssen wir auch wissen, dass es auch eine schlechte Nachricht gibt, eine überaus tragische Nachricht. Denn ohne eine schlechte Nachricht gibt es auch keine gute Nachricht. Und das Verständnis der schlechten Nachrichten können wir erst verstehen, wenn wir die gute Nachricht verstehen. Aber was ist denn die schlechte Nachricht für die Menschen? Das können wir im Vers 1 lesen: die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Aber wie können wir tot sein, wenn wir am Leben sind? Hier müssen wir unterscheiden. Paulus meint hier nicht den körperlichen Tod, sondern den geistlichen Tod. Was heißt aber geistlich tot zu sein? Der geistliche Tod heißt, dass man von Gott getrennt ist. Da ist absolut keine Verbindung zu Gott, Wir sind komplett getrennt von ihm und haben keine Beziehung zu ihm. In 1. Buch Mose, Kapitel 2, Verse 16 und 7 können wir dieses Prinzip sehen. Und der Herr, Gott, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und wenn wir weiter im Kapitel 3 lesen, dann sehen wir, dass Adam und Eva von diesem Baum gegessen haben. Und Gott musste sie vom Garten Eden vertreiben. Weil durch den Ungehorsam an Gott mussten sie geistlich sterben. Nicht körperlich, denn sie waren ja körperlich noch am Leben. In Römer 5, Vers 12: Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Adam und Eva waren Gott ungehorsam und sündigten somit gegen ihn. Diese Sünde führte zu ihrem geistlichen Tod und es wurde an den Nachkommen, also an uns, vererbt. Der Mensch wird als Sünder geboren, deswegen sündigt er. Und weil er der Mensch ein Sünder ist, dient er dem Fürsten dieser Welt. Damit ist Satan gemeint. Und er lebt ohne Gott und Christus und ist gefangen in der Welt. Das können wir im Vers 2 lesen. Vers 3: Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Und die Welt lehrt uns, man kann tun und lassen, auf was man Lust hat. Man ist frei. Man lebt nach seinen Wünschen und das Leben ist einfach. Wie gesagt, man kann tun und machen, was man will. Vielleicht wirst du auch mal als Christ konfrontiert, nicht frei zu sein, weil du nicht alles mitmachen kannst. Da es gegen Gottes Moral ist. Aber man ist nicht frei, sondern dient dem Satan und der Mensch belügt sich selbst, wenn er glaubt, frei zu sein. Die Welt hat ja so viel zu bieten. Hier ein paar krasse Beispiele. Du gehst in ein Casino, damit du zocken kannst und dabei auch noch die Möglichkeit hast, Geld zu verdienen. Oder Gewinn, besser gesagt. Du besorgst dir Drogen, damit der Rausch deinen Alltagsstress vertreibt. Und du für den Zeitraum der Wirkung keine Sorgen hast. Du besorgst dir Pornografie, damit du dich befriedigen kannst. Man könnte meinen, es scheint alles easy peasy zu sein. Du kannst machen, was du willst. Aber es ist eine Lüge. Man dient dem Satan und ist gefangen. Deswegen gibt es so viele Therapeuten. Glücksspiel kann süchtig machen. Du bist drogensüchtig und musst zu einer Therapie. Therapie wegen deiner Sexsucht. Therapie für den Stress. Du gehst zum Psychologen, weil du Probleme mit deiner Beziehung hast. Und das, obwohl du meinst, alles zu machen, was du willst und was dich glücklich macht. Diese Freiheit ist eine Lüge, eine wirkliche Versklavung. Im zweiten Teil des Vers 3 steht, und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Paulus wollte den Christus und Ephesus daran erinnern, dass sie auch mal so waren. Oft vergisst man als Christ, woher man kommt. Deswegen feiern wir heute das Abendmahl. Mit den Jahren könnte man meinen, es ist ein Verdienst aus eigener Leistung und man vergisst die Gnade. So gibt man eventuell das Evangelium weiter und der Gegenüber wird erschlagen, weil er meint, du hast das dir so toll erarbeitet und er hat keine Chance. Oder aber auch die andere Seite, er ist total überzeugt, dass er viel besser lebt als du. Man braucht da viel Weisheit. Die Menschen sind von Natur aus sündig. Der Mensch wird als Sünder geboren, deswegen sündigt er. Nicht, weil er sündigt, wird er ein Sünder. Das ist ganz wichtig zu verstehen, damit die Gnade des Evangeliums weitergegeben werden kann. Ein Mensch, der nicht an Christus glaubt, kann ein sehr gutes Leben führen und sich an die Regeln halten. Doch es bringt ihm vor Gott nichts, weil er dadurch nicht die Gnade erhalten kann. Oder wenn er denkt, er hat so viele Sünden begangen, dass Gott ihm nicht so viel vergeben kann. Oder er hat auch was ganz Schlimmes verbrochen, von dem er glaubt, Gott könnte es niemals vergeben. Aber wie gesagt, nicht durch seine vielen Sünden wird er ein Sünder, sondern weil er ein Sünder ist, sündigt er. Weil du ein Sünder bist, begehst du die Sünde. Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Lieben willen, womit er uns geliebt hat. Hier haben wir eine schöne Überleitung. Gott aber. Mein und dein Zustand war hoffnungslos und wir waren von der Sünde gefangen. Gott aber, Gott machte den ersten Schritt, damit der Mensch errettet werden kann. In der Bibel sind mehrere Stellen vermerkt, wo der Mensch wegen seiner Sünde bestraft wird, aber Gott dem Menschen trotzdem Hoffnung gibt. Nach der schlechten Nachricht gibt es eine gute Nachricht von Gott. Gott schenkt uns Gnade. Gott war der Initiator, nicht du. Adam und Eva wurden bestraft, aber Gott gab neue Hoffnung, dass der Nachkommen den Kopf der Schlange zermalmen wird. Als Kain seinen Bruder erschlug, wurde er von Gott bestraft. Und Kain hatte Angst um sein Leben, das er verlieren wird. Aber Gott gab ihm ein Zeichen, damit niemand ihn tötet und versprach sogar, siebenfache Rache zu nehmen, sollte dies jemand tun. Die Menschen waren so gottlos, dass Gott die Menschen und Tiere sterben ließ. Aber Noah und seine Familie wurden aus Gnade errettet. Diese Bibelgeschichten zeigen Gottes große Gnade. Denn Gott ist nicht nur gnädig, sondern ist reich an Barmherzigkeit. Das heißt, er hat ein großes Verständnis für die Not der anderen. Und um seiner vielen lieben Willen, mit der er uns geliebt hat, will Gott, dass der Mensch mit ihm verbunden ist und mit ihm Gemeinschaft hat. Vers 5. Auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet. Auch uns, sind wir alle Christen gemeint und die wir in den Vergehungen tot waren. Wir waren tot, das haben wir schon in den Versen 1 bis 3 betrachtet. Aber wie kann ich lebendig werden? Mit Christus werden wir lebendig gemacht. Du kannst nur durch Christus lebendig gemacht werden. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Durch Jesus Christus ist geistliches Leben und eine Beziehung zu Gott möglich. In Römer 4, also Kapitel 4, Vers 24 bis Kapitel 5, Vers 1. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Römer 4, 24 bis 5, 1. Sondern auch für uns, auch wir sollten Gottes Anerkennung finden, denn wir vertrauen ihm, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Jesus wurde in den Tod gegeben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Jesus Christus haben wir Gemeinschaft mit Gott. Dann sieht Gott nicht mehr als mich als Sünder, sondern er sieht in mir Jesus seinen Sohn. Und Paulus betont erneut, dass wir aus Gnade gerettet werden. Es ist ein Geschenk an dich und mich. Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. John MacArthur erläutert es in seiner Studienbibel. Die Zeitform dieser Verben zeigt, dass es sich hier um unmittelbare und direkte Folgen der Errettung handelt. Der Gläubige ist durch Christi Auferstehung nicht nur der Sünde gestorben und der Gerechtigkeit lebend, sondern sogar mit den Herrn zusammen erhöht und hat Teil an seiner einzigartigen Herrlichkeit in die himmlischen Regionen. Du bekommst keinen Vertrag von Gott für einen befristeten Zeitraum. In dem Vertrag ist keine Probezeit vermerkt. Du musst nicht irgendwelche Bedingungen erfüllen oder dich bewähren. Würden irgendwelche Klauseln stehen, würde ich und du die Bedingungen nicht erfüllen können. Durch die Gnade habe ich einen Platz im Himmel. Durch die Gnade ist mein Name im Buch des Lebens vermerkt. Es gibt diese super Geschichte in der Bibel. Als Jesus am Kreuz starb, wurden mit ihm zwei Verbrecher gekreuzigt. Und als einer der beiden seine Sünden erkannte und zu Jesus sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Antwortet Jesus: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Verbrecher konnte keine Leistung bringen, da er am Kreuz hing und wusste, in wenigen Minuten oder Stunden würde er sterben. Er musste keine Leistung bringen und er würde ins Paradies kommen. Und das aus Gnade. Das ist das Schöne an der Gnade. Aber wieso macht Gott es? Können wir in Vers 7 lesen? Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Gott will uns den überragenden Reichtum seiner Gnade geben, indem er uns die Möglichkeit gibt, jetzt schon eine Beziehung mit ihm zu leben können. Einmal ewig auch bei ihm zu sein. Und das macht wirklich frei. Die Beziehung zu Gott schenkt uns wahre Freiheit und auch echten Frieden. Und das unabhängig von unseren Umständen. Und das auch hier schon auf Erden. Wenn wir aber erst einmal bei ihm im Himmel, in der Ewigkeit sind, werden wir den überragenden Reichtum seiner Gnade wirklich erfahren. Das wird viel größer sein und genialer, als wir uns jedes vorstellen können. Es wird alle unsere Erwartungen übertreffen und ich glaube, wir werden viel zum Staunen haben. Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Du und ich können nichts für unsere Rettung tun. Wir können nichts tun, damit wir geistlich lebendig werden. Aber wie können wir vom geistlichen toten Menschen zum geistlichen Lebendigen werden? Wie können wir durch Glauben errettet werden, wenn es doch Gottes Gabe ist? Wie kann es funktionieren? Gott lebt in Ewigkeit und wir Menschen leben auf der zeitlich begrenzten Erde in einem zeitlich begrenzten Körper. Durch diese parallelen Zeiten ist es dem geistlich toten Menschen möglich, Gottes Gabe, nämlich geistliches Leben, anzunehmen. Dies kann der Mensch hier auf der Erde tun, indem er das Geschenk Gottes annimmt. Dieses Geschenk der Gnade würde kein einziger Mensch annehmen, wenn Gott ihn nicht ziehen würde. Und wenn Gott zieht, hat der Mensch die Möglichkeit, das Evangelium anzunehmen oder abzulehnen. Es gehören beide Seiten dazu. Ich finde, Werner Gitt hat es treffend ausgedrückt. Ehe wir uns für Gott entscheiden, hat er sich schon längst vor unserer Zeit für uns entschieden. Gott erwartet und respektiert unsere Willensentscheidung. Aber ohne sein Erbarmen wäre keine Annahme möglich. Bei wie vielen Menschen die göttliche Erwählung und der freie menschliche Wille zusammenwirken, weiß nur der Herr. Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Paulus schärft ein, warum sich wirklich kein Mensch die Gnade durch Werke erworben hat und erwerben wird. Nichts hat der Mensch nämlich sich selbst zu verdanken, weder die Gnade noch sich selbst noch seine eigenen Werke. Damit auch ja nicht jemand auf die Idee kommt, dass die guten Werke seine eigene Leistung sind, sondern dass Gott die guten Werke zuvor bereitet hat. Wenn jemand also gute Werke tut, dann nur aufgrund des Wollens und Wirkens Gottes. Wann ist denn ein Werk gut? Der lebendige Glaube an den Sohn Gottes ist die Grundvoraussetzung zu guten Werken. Es versetzt uns erst in die Lage, gute Werke zu tun. Ohne Glauben sind wir von vornherein disqualifiziert. Und kein Werk, das von Ungläubigen getan wird, wenn es auch in bester Absicht ist, ist wirklich gut in Gottes Augen. Es ist bestenfalls ein totes Werk, das nicht auf dem lebendigen Glauben beruht. In Titus 3, 8b erwähnt der Apostel Paulus die zwei wesentlichen Eigenschaften guter Werke. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie gut sind und nützlich für die Menschen. Gute Werke tragen also zwei Charakterzüge. Sie sind gut in Gottes Augen und nützlich in Bezug auf Menschen. Wie kann ich ein gutes Werk tun? Alle guten Werke werden nicht aus Zwang gemacht, sondern mit der Einstellung der Dankbarkeit und der Freiheit. Es ist die Dankbarkeit gegenüber der Barmherzigkeit Gottes, die in Jesus Christus einer verlorenen Welt das Heil anbietet. Und es ist die Freiheit, die entsteht, wenn der Heilige Geist die alten Fesseln zerschneidet, ein Leben füllt und neu belebt. Die guten Werke sind ein Ausdruck einer begeisterten Jesus-Nachfolge. Dann lade ich die Person oder die Familie ein, die etwas einsam ist. Dann frage ich die Person oder die Familie, wie ich ihnen helfen kann oder wobei sie eine Unterstützung brauchen. Weil Jesus mir vergeben hat und ich die Freiheit durch den Heiligen Geist habe, den Menschen zu helfen. Ein jeder einzelne Christ ist dazu geschaffen, das empfangene Heil Gottes mitzuteilen. Mitteilen und zuteilen. Und das in Wort und Tat. Und ich möchte die Predigt mit einem Vers abschließen, den Paulus in Epheser 3,8 mitteilt. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Amen. Wir stehen noch auf zur Gebetsgemeinschaft.
Paulus gebraucht hast, um diese Verse, auch diesen Epheserbrief zu schreiben, der so vorbildlich gelebt hat als Jude, das ganze Gesetz versucht hat zu erfüllen, es war alles nichts vor dir, und der gleichzeitig auch ein Verfolger geworden ist, seiner Gemeinde her, so schlimm, was er getan hat, dass sogar bei Stephanus applaudiert, als er getötet wurde. Und auch das, Herr, hat dich nicht zurückgehalten, ihn zu retten. Danke, Herr, für dieses Vorbild, das nichts, Herr, was wir leisten, uns irgendwie versöhnen kann mit dir. Danke aber auch, dass es keine Sünde gibt, die uns ja auf ewig trennt. Danke, dass du, Herr Jesus Christus, dieses ultimative Opfer gebracht hast, das höchste Opfer, was überhaupt gebracht werden kann, dass Gott selbst sich hingegeben hat. Danke, dass wir gerechtfertigt worden sind, allein aus Gnade und allein durch Glauben. Und danke, dass es dein Werk ist, in dem wir jetzt stehen dürfen, an dem wir uns auch, an das wir uns auch erinnern dürfen heute Morgen. Und hilf, dass unser ganzes Leben eine Antwort der Dankbarkeit ist auf das, wer du bist und auf was du aus uns getan hast. Danke, dass Sünde ja nicht im Weg steht, sondern im Gegenteil, dass die bekannte Sünde, die vergebene Sünde, die Gnade größer macht und dass wir noch viel mehr die Blumen preisen können, auch je älter wir werden. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.
Herr, danke dir für das Geschenk der Gnade. Herr, danke, dass du mir Hoffnung gibst. Vielen Dank dafür. Auch wenn mein Weg so hoffnungslos war, weil ich tot bin durch die Sünde. Herr, danke, dass du deinen Sohn auf die Erde gesandt hast, dass er für meine Sünden und für unsere Sünden gestorben ist. Herr, danke, dass wir dies glauben dürfen. Danke, dass du, Herr, uns gezogen hast. Und Herr, danke, dass du uns auch Werke vorbereitet hast. Und Herr, hilf uns, diese Werke zu tun, zu deiner Verherrlichung. Amen.